Wir wollen uns heute Nachmittag mit dem Leben Abrahams beschäftigen, das heißt mit 1. Mose 11 bis 25. Wir haben an den vergangenen Bibelstudientagen unter anderem uns mit der Urgeschichte, mit der biblischen Urgeschichte 1. Mose 1 bis 11 beschäftigt und jetzt gehen wir weiter. In 1. Mose 11, 10 bis 32, da finden wir den direkten Zusammenhang mit Sintflut und Turmbau von Babel. Da findet sich der Stammbaum von Sem bis Abraham. Ich lese aus 1. Mose 11, Vers 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldea. Und Abram und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Tara nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldea, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Und die Tage Taras waren 205 Jahre, und Tara starb in Haran. Und der Herr hatte zu Abram gesprochen: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Zunächst mal bis hierher. Wir finden also den Ursprung Abrams, des Stammvaters von Israel, am Ende von 1. Mose 11. Man kann sagen, die ganze Schöpfungsgeschichte, die ganze Urgeschichte der Bibel ist gewissermaßen gegeben, um uns zu zeigen, woher kommt Israel. Das auserwählte Volk. Das gibt also der Auserwählung Israels ein ganz besonderes Gewicht. Ur in Chaldea, die Heimat Abrahams. Ur liegt im heutigen Südirak. Es wird immer gesprochen über Ur in Chaldea. Die Ausgrabungen der Tafeln in Ebla, in Nordsyrien, haben ergeben, dass es anscheinend dort einen Hinweis gibt auf ein Ur in der Nähe von Haran. Also scheint damit unterschieden zu werden, Ur in Chaldea ist dann nicht das Ur in Haran oder bei Haran. Was wir weiter sagen können, gerade um die Zeit von 2000 vor Christus war Ur, das haben die Ausgrabungen in Ur ergeben, eine florierende Stadt von Welt. Ur wurde ausgegraben, die Anfänge gingen zurück auf 1854, dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918-19 wurde gegraben und am ausführlichsten 1922 bis 1934. Sir Leonard Woolley hat sich ja sehr bekannt gemacht durch seine Arbeiten in Ur. Da wurde deutlich, was das für eine Stadt war zur Zeit Abrahams. Wie gesagt, eine florierende Stadt. Der Mittelstand hatte Häuser oder der obere Mittelstand, Häuser von 10 bis 20 Zimmer. Nicht schlecht, oder? Das suchen manche von uns. Und aus dieser Kultur, wo der Mondgott eine besondere Stellung einnahm, noch heute ist ja sichtbar diese Zikkurat, dieser Stufenturm in Ur zur Ehre des Mondgottes. Aus dieser Kultur kam Abraham. Und wir lesen ausdrücklich in Josua 24, Vers 2, dass die Vorväter Israels, Tara, Nahor, Abraham, dass sie im Götzendienst waren. Und plötzlich da in Ur in Chaldea erschien Abraham, der Gott der Herrlichkeit. Wir haben allerdings ein Problem. Wir haben gelesen in 1. Mose 11, wie Abraham und Tara ausgezogen sind aus Ur, nach Haran gegangen sind. Dann kommt Kapitel 12, Vers 1, die Berufung Abrahams. Und da fragt man sich, ja, ist diese Berufung gegeben worden in Haran oder schon früher in Ur in Chaldea? Haran, das ist ja diese Zwischenstation Abrahams in der heutigen Südtürkei. Das ist ein Problem. Nun, Apostelgeschichte 7 löst die Frage eindeutig. Denn da im Neuen Testament erklärt gewissermaßen der Heilige Geist, um was es ging. Stephanus in seiner Rede spricht, Vers 2, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist jetzt ein Zitat aus 1. Mose 12, Vers 1. Und Stephanus erklärt, da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnet. Das macht klar, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, die Berufung Abrahams, das ist ein Rückgriff zeitlich auf die Zeit in Ur, in Chaldäa. Da ist also der Gott der Herrlichkeit, wie Stephanus sagt, plötzlich Abraham in einer Vision erschienen. Der Mondgott Verehr lernte den wahren Gott kennen. Und er war bereit zu gehorchen, er zog aus. Ich habe auf dem Blatt unter dem vierten Punkt darauf hingewiesen, wie Abraham plötzlich sofort gehorsam war, Hebräer 11, Vers 8. Gott hat ihn gerufen und sofort war er gehorsam zu gehen. Die griechische grammatikalische Konstruktion bedeutet, dass Abraham in dem Moment, wo er berufen wurde, war er gehorsam zu gehen. Das geht aus dem Grundtext deutlich hervor. Der Gehorsam ist gleichzeitig mit seiner Berufung. Aber wie ist das möglich, dass eben diese Berufung vorher war? Das hängt von der Übersetzung ab, von Kapitel 12, Vers 1. Die meisten Übersetzungen haben, und der Herr sprach zu Abraham. Aber man kann übersetzen, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, vorzeitig. Und diese Übersetzung wird bestätigt durch Apostelgeschichte 7. Ist übrigens auch zu finden in der französischen Darby-Übersetzung. Er hat das so übersetzt, L'Eternel avait parlé à Abraham. Also mit Vorzeitigkeit. Das löst das Problem. Nun ist Folgendes zu sagen, Abraham war gehorsam und gleichzeitig ungehorsam. Wir haben nämlich in Kapitel 11, Vers 31 gelesen, Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot und so weiter und dann zogen sie aus. Aber Gott hatte zu Abraham gesagt, 12, Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Er sollte ja gerade seine Familie und seine Verwandtschaft verlassen. Aber anstatt dass er seines Vaters Haus verließ, kam der Vater mit. Mehr noch, der Vater übernahm die Initiative. Denn es heißt, Vers 31, und Tara nahm seinen Sohn Abraham. Und er ging nicht aus seiner Verwandtschaft wirklich, denn er nahm Lot, seinen Neffen, mit. Also, Abraham war gehorsam Gottes Wort gegenüber, Hebräer 11, Vers 8, und gleichzeitig auch ungehorsam. Das zeigt uns, wie realistisch die biblischen Berichte sind. Sie zeichnen nicht ein idealistisches Bild, sondern es zeigt die Realität. Wie oft ist das bei uns der Fall gewesen? Wir waren gehorsam Gottes Wort gegenüber, aber nicht in jedem Punkt. Die Reise ging zu Euphrat-Flusslauf hinauf in die Südtürkei, nach Haran, und dann blieben sie stecken. Das haben wir gelesen. 1,11 Vers 31 am Schluss, und sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Aber er ging nicht in das verheißene Land. Und wie lange blieb er dort? Bis Tara gestorben war. Das heißt, das Hindernis in seinem Glaubensleben war Tara, sein Vater. Er hätte ihn verlassen sollen, und das hat er nicht gemacht, und darum ist er nicht ans Ziel gekommen. Und so kann das auch bei uns sein. Wir können im Glauben Fortschritte machen, wir gehorchen, aber nicht ganz, und plötzlich gibt es einen Stillstand. Abraham in Haran. Und erst als dieser Ungehorsam in den Tod ging, ging die Reise weiter ans Ziel. Das ist das erste Mal, dass Abraham in seinem Leben Auferstehungserfahrung machte. Das kommt noch zweimal vor. Das war das erste Mal. Es muss etwas sterben, damit etwas neues Leben kommt. Und so ist es auch bei uns. Wenn uns bewusst wird, wo wir ungehorsam waren, dann müssen wir uns bewusst werden, da muss der Tod eintreffen. Dafür, für diesen Ungehorsam, musste Jesus Christus am Kreuz sterben. Und wenn wir das erfassen, dann geht die Reise weiter. Wir haben gesehen, Vers 4, 12 Vers 4 zeigt dann die Fortsetzung. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Vers 5 am Schluss, und sie kamen in das Land Kanaan. Das Ziel wird erreicht. Aber immer noch nicht 100% gehorsam. Denn Vers 4 sagt, und Lot ging mit ihm. Seines Vaters Haus hat er verlassen, aber die Verwandtschaft hat er immer noch mit dabei, in der Person von Lot. Übrigens noch eine Erklärung zur Berufung, das ist der vierte Punkt hier auf dem Blatt. Die Berufung beginnt mit geh aus deinem Lande. Hebräisch lech lecha. Das kann man gar nicht übersetzen. Denn wörtlich heißt das geh für dich. Also lech, das würde eigentlich reichen. Normalerweise, wenn man einem Kind sagt, es soll gehen auf Hebräisch, dann sagt man lech. Aber wenn man sagen will, geh in deinem Interesse, es lohnt sich, dann sagt man betont lech lecha. Und das sagt Gott hier, geh. In deinem Interesse. Es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott zu gehorchen. Geh in deinem eigenen Interesse. Also geh für dich. Was diese Namen anbetrifft, wir haben gelesen von der Familie Abrahams, Seruk, Tara, Nahor, Abraham. Durch die Archäologie hat man festgestellt, dass in den altassyrischen und babylonischen Texten um 2000 vor Christus waren das ganz typische Namen. Das ist nützlich zu wissen. Die Bibelkritik will uns weise machen. Die Bücher Mose, die sind 1000 und noch mehr Jahre nach Mose geschrieben worden. Also alles spätere Fälschung. Aber wie sollen die, sagen wir, 1500 Jahre nach Abraham die richtigen Namen gewählt haben, die man gerade typisch benutzte in dieser Zeit um 2000 vor Christus. Das wäre ja ein totaler Volltreffer. Nicht wahr? Jede Zeit hat so ihre Namen. Wenn man schaut in einem Verzeichnis von Schülern, einem alten Verzeichnis, dann findet man Emma und Fritz und Franz. Und da merkt man, das ist ein Verzeichnis nicht von heute. Denn heute findet man andere Namen. Heute heißen Kinder irgendein türkischer Name. Gut, das sind dann wahrscheinlich Ausländer. Oder dann findet man Sandra und Tirza und alles Namen, die man früher nie einem Kind gegeben hätte, damit sie nicht ausgelacht werden. Aber heute ist es ganz umgekehrt. Heute muss man ausgefallene Namen geben, damit die Kinder nicht ausgelacht werden. Also, jede Zeit hat ihre Namen. Und so hatte man auch zur Zeit von Abraham bestimmte Namen. Und die biblischen Namen hier sind genau perfekt, passen die in das Bild hinein. Ich habe hier noch ein Buch erwähnt von Randall Price, The Stones Cry Out, die Steine schreien hinaus. Das ist ein ganz neues Buch von einem Amerikaner, Spezialist auf dem Gebiet der biblischen Archäologie. Also das kann ich nur sehr empfehlen, wer so sich ein bisschen auf den neuesten Stand der biblischen Archäologie informieren möchte. Gut, wir gehen weiter. Abraham ging, wie gesagt, nach Haran zunächst. Und da ist auch zu sagen, die Archäologie hat gezeigt, Haran war um 2000 vor Christus ein blühendes Handelszentrum. Aber in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus war die Stadt verlassen. Also das heißt, in der Zeit von Mose sogar, dann war Haran verlassen. Aber der biblische Bericht zeigt eine Situation, die wirklich genau auf die Zeit von Abraham passt. Jetzt kommen wir nach Kanaan, Kapitel 12, Vers 5, am Schluss, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort des Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also Abraham ist am Ziel angelangt. Der erste Ort im verheißenen Land ist Sichem. Ich habe auf dem Blatt aufgeführt, da haben wir die erste Gotteserscheinung und die erste Landverheißung. Sichem ist heute Nablus im Westjordanland. Nablus ist eine der größten Palästinenserstädte in Israel, im sogenannten besetzten Westjordanland. Ausgerechnet hier bekommt Abraham die erste Landverheißung. In Nablus sagt Gott, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und Abraham baut einen Altar aus Dankbarkeit. In Nablus. Ist auch interessant, das ist nicht in Haifa geschehen, nicht in Tel Aviv unten, sondern ausgerechnet da, wo es ganz heiß geworden ist, 4000 Jahre später. Man könnte irgendwie sagen, die Schrift hat vorausgesehen. Und das wird so herausgegriffen. Nun, nächster Punkt. Kapitel 12, Vers 10 und folgende zeigt, Abraham war nun am richtigen Ort, am Ziel angelangt. Und jetzt gab es Schwierigkeit. Plötzlich entstand eine schwere Hungersnot im Land. Und dann, was machte Abraham? Er zog nach Ägypten hinab. Warum? Kanaan war ein Land abhängig vom Regen, ein fruchtbares Land. Aber wenn es dann einmal nicht mehr regnete, dann war es eine Katastrophe. Ägypten ist ein Land, das unabhängig ist vom Regen. Es lebt von der Bewässerung des Nils. Und der Nil hat sein Wasser aus dem Herzen Schwarzafrikas. Also der große Ausweg bei Hungersnot in Kanaan, das war Ägypten. Da ging Abraham nach Ägypten hinab. Aber Gott hatte ihn ja nie berufen, nach Ägypten zu gehen. Also Abraham verließ den Ort, wo Gott ihn haben wollte. Man kann sich fragen, ja, warum gab es denn Schwierigkeiten im Land Kanaan? Wenn man am richtigen Ort ist, da wo Gott einen haben will, dann sollte auch alles gut gehen. Und man sollte den Segen Gottes spüren. Kann jemand noch Blätter durchgehen? Also, wenn man am Ort ist, wo Gott einen haben will, sollte doch nur Segen da sein. Stimmt nicht. Abraham kam in eine große Hungersnot. Aber Abraham hätte sich fragen können, warum die Hungersnot? Ist vielleicht in meinem Leben etwas da, das nicht richtig ist? Und er hätte überlegen können, Lot ist am falschen Ort. Denn Gott hat Lot nie aus Ur in Chaldea gerufen. Abraham sollte ihn verlassen. Aber man kann in einem solchen Fall das Problem lösen oder eben davonlaufen. Abraham wählte den zweiten Weg und ging nach Ägypten. Aber obwohl seine Frau damals 65 war, sie sah unheimlich schön aus. Das gibt's also. Ja, ich habe gesagt, unheimlich schön. Und er sagte, wenn die Ägypter dich sehen werden, Sarah, dann will man dich heiraten und sie werden mich umbringen. Sag doch den Leuten dort dann in Ägypten, dass du meine Schwester bist. Und das war nämlich wahr. Sie war tatsächlich die Halbschwester von Abraham. Damals war das noch möglich. Die Degeneration war damals noch nicht so weit vorgeschritten. Erst später im Gesetz Mose wurde das ausdrücklich dann verboten. So nahe Verwandtschaftsgrade. Also, das war ja die Wahrheit. Sag ihnen, du bist meine Schwester und dann werden sie mich am Leben lassen. Gut. Sie kommen nach Ägypten und ist tatsächlich so gekommen. Der Pharao von Ägypten hat Sarai gesehen, die 65-Jährige. Er hat gesagt, das ist die Frau meines Lebens. Ja, und da hat er sie geholt und Abraham hat viele Geschenke bekommen. Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Und plötzlich, der Pharao und seine Familie wird krank und die ganze Sache fliegt auf. Der Pharao sagt in Vers 18 zu Abraham, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Also man kann lügen, indem man die Wahrheit sagt. Sarah hat gesagt, sie ist mein Bruder. Stimmt. Aber sie wollte ganz bewusst erreichen, dass sie denken, dann ist sie nicht seine Frau. Es ist ja so, wir müssen ja nicht den Leuten immer alles sagen. Aber wenn wir bewusst so die Dinge sagen, die Wahrheit sagen, damit wir die Leute bewusst in den Irrtum führen, dann ist das etwas anderes. Die Sache fliegt auf und es ist eine Schande für das Zeugnis von Abraham. Aber Abraham wird dann doch in Ehren von den Ägyptern wieder zurückgeführt auf seinem Weg nach Kanaan. In Kapitel 13 lesen wir Vers 1, und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach dem Negev. Jetzt kommt Abraham zurück an den Ort, wo er früher war, in Sichem. Also wichtig, Abraham kehrt nach seinem falschen Weg wieder zurück und geht wieder an den Ausgangspunkt. Das ist wichtig, wenn wir im Glaubensleben abgewichen sind, dann sollten wir uns überlegen, wo, von welchem Punkt haben wir begonnen abzuweichen. Denn oft ist das nämlich eine längere Entwicklung, nicht nur eine bestimmte Sünde. Wir sollten möglichst zurückkehren wieder an den Punkt, wo wir begonnen haben abzuweichen. Kapitel 12, 1 bis 4, Abraham geht zurück und betet Gott dort wieder an, bei dem Altar, bei dem Heiligtum in Sichem, in Nablus. Was ich aber noch betonen möchte, ist die hohe Moral des damaligen Pharao von Ägypten. Das ist schon eindrücklich. Der war wirklich entsetzt, das wäre undenkbar gewesen für einen Pharao in dieser Zeit, des alten Reiches, ebenso eine Sünde zu begehen. Ja, dass Ehebruch Sünde ist, das ist nicht erst bekannt seit dem Sinai, sondern es ist bekannt seit der Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen als einen Mann und eine Frau. Und darum sehen wir bei den alten Völkern, auch in der Zeit vor Mose, sehen wir, ich werde das noch weiter ausführen, sehen wir eine hohe Moral auf dem Gebiet. Nur so nebenbei gesagt, die Hammurabi-Gesetze aus Babylon, 18. Jahrhundert, die sagen ganz klar, eine Frau ohne Ehevertrag ist keine Ehefrau. Götzendiener aus dem alten Babylon, die wussten genau, was heiraten und nicht heiraten ist. Gut, also in Kapitel 13 wird uns plötzlich gesagt, Abraham war sehr reich. Warum? Ja, er hatte ja eben sehr viel bekommen in Ägypten. Und offensichtlich hat der großzügige Pharao ihm das nicht wieder abgeknüpft, die Geschenke. Also er kehrt zurück nach Kanaan mit viel Reichtum und schon kommt das nächste Problem. 13 Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Also jetzt kommt er zurück und hat die Rechnung von seinem Ägyptenaufenthalt. Jetzt gibt es Streit in seiner Großfamilie. Der Streit ist entstanden dadurch, dass er in Ägypten so viel bekommen hat. Und in Ägypten hat er so viel bekommen, weil er gelogen hat. Und er hat gelogen, weil er von dem Ort weggegangen ist, wo Gott ihn haben wollte. Merken wir die ganze Verkettung. Nun, der biblische Bericht sagt, in Verbindung mit dem Streit, und die Kanaaniter und die Peresiter wohnten damals im Land. Also diese heidnischen Ureinwohner Kanaans, die haben sehr gut geschaut, wie lebt Abraham und seine Familie. Und Abraham merkt, das darf nicht sein. Streit unter Brüdern, das ist unwürdig. Und der großmütige Onkel sagt dann zu Lot, schau, du kannst dahin gehen, dann gehe ich dahin oder umgekehrt. Du kannst wählen, der Neffe darf wählen. Und wir lesen Vers 10, und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Lot darf jetzt wählen. Er schaut da hinunter in die Tiefebene des Jordantales zum Toten Meer und da sieht er, das sieht wunderbar aus. Und es wird hier gesagt, es sieht aus wie das Land Ägypten. Woher wusste der Iraki, wie Ägypten aussieht? Ja, weil er mit seinem Onkel einmal eine Reise nach Ägypten gemacht hatte. Und das hat ihn auf den Geschmack gebracht. Ein bewässertes Land, so wie Ägypten ein bewässertes Land war, das gefiel ihm. Und so wollte er nach Sodom hin wohnen gehen. Vers 12 am Schluss. Lot wohnte in den Städten und der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Also, das Abweichen seines Onkels hat ihn auf den Geschmack gebracht, dorthin zu gehen. Und das hat Konsequenzen, wie wir gleich noch sehen werden. Übrigens wird auch noch gesagt, diese Ebene sah aus wie der Garten des Herrn. Aber das hatte Lot ja nie gesehen. Er wusste nur aus der Urgeschichte, 1. Mose 2, dass der Garten Eden war ein bewässertes Land mit diesem Strom, der aus Eden ausging. Aber das hat er ja nie gesehen und so hat er das, kann man das sehr schön ausdrücken. Entweder sieht es aus wie Ägypten, das hat schon ein Problem, aber es sieht auch aus wie der Garten des Herrn. Das ist ein bisschen frömmer ausgedrückt, ja? So kann man gewisse Dinge umschreiben, sehr zwiespältig. Also, wir finden eine Entwicklung bei Lot. 12:12, er schlug Zelte auf bis nach Sodom. Dann 14:12, da wird gesagt, er wohnte in Sodom. Und in Kapitel 19, Vers 1, da wird gesagt, dass Lot im Tore Sodoms saß. Gerichtsverhandlungen in der Antike fanden oft statt im Stadttor. Im Torgebäude drin. Also, Lot war ins Richteramt aufgestiegen in Sodom. Merkt man die Entwicklung? Nun, wir werden sehen, was die Konsequenzen davon sind. Lot geht also weg, Abraham ist jetzt allein. 13, Vers 14. Gleich nach diesen Ereignissen, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Jetzt ist er aus seiner Verwandtschaft hinausgegangen. Jetzt ist das gekommen, was er schon immer hätte tun sollen. Und genau dann erscheint der Herr mit neuen Verheißungen. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft auf ewig. Und so weiter. Gott macht die zweiten Landverheißungen jetzt, wo Abraham voll gehorsam geworden ist. Und Abraham geht, Vers 18, nach Hebron und baut dort wieder einen Altar, einen zweiten Altar in Hebron. Interessant, Hebron ist eine weitere ganz wichtige Stadt der Palästinenser im Westjordanland. Und Abraham hat die Verheißung bekommen, schau nach Norden und so weiter, in alle Himmelsrichtungen. Dir und deine Nachkommenschaft gehört das Land. Und dann geht Abraham nach Hebron und wohnt dort. Also dort, wo die UNO der Meinung ist, da sollen die Juden besser nicht wohnen, ja? Das ist eigenartig. Also da haben wir zwei Städte so kennengelernt, Sichem, Nablus und Hebron. Und beide sind heute, 4000 Jahre später, explosiv. Für die Frage, wem gehört dieser Ort? Hebron heißt auf Deutsch Gemeinschaft. Und Abraham baut dort wieder einen Altar, er lebt in der Gemeinschaft. Lot ist, wie wir noch sehen werden, auf einen gefährlichen Weg gegangen, eine gefährliche Entwicklung. Abraham selber aber ist in Gemeinschaft mit Gott. Aber eben Schritt für Schritt. Er war nicht ein perfekter Mann, der von Anfang an alles richtig machte. Christoph, wann ist Pause? Ich habe ein Müsblatt. Sei vor, also noch 2 Minuten. Erster Mose 14, da wird uns der Kampf der Könige beschrieben. Da kommen aus dem Zweistromland eine Koalition von 4 Königen, und die führen Krieg gegen Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim und Zoar. Das ist übrigens eine politische Situation, die genau in die Zeit Abrahams passt. Denn nämlich in etwas späterer Zeit wäre eine solche Koalition von den politischen Verhältnissen Mesopotamiens her gesehen nicht mehr denkbar. Und auch da, es passt ganz genau in die politische Situation von 2000 vor Christus. Und auch die Namen dieser Könige, Amraphel, Arioch und so weiter, Kedorlaomer, das sind genau typische Namen aus dieser Zeit. Und zum Beispiel Kedorlaomer, der König von Elam, der Name ist echt elamitisch. Also nicht hebräisch, nicht babylonisch, nichts anderes, sondern genau elamitisch. Und der König von Goyim, Tidal, das ist ein hethitischer Name. Passt genau in diese Situation von damals. Also das als archäologisches Streiflicht. Nun, warum wird dieser Kampf hier beschrieben? Ganz einfach, weil Lot wohnte ja in Sodom. Diese Koalition hat Sodom besiegt und die anderen Städte. Sie haben Kriegsgefangene gemacht und Lot ist auch weggeführt worden. Und jetzt musste sich Abraham überlegen, was muss ich jetzt tun? Mein Neffe ist in Kriegsgefangenschaft. Und er rückte dann aus mit 318 Leuten, seine Privatarmee, und schlägt sensationell die 5 Armeen aus Mesopotamien. Das erinnert irgendwie an einen 6-Tage-Krieg. Sensationell. Und er holt die ganze Kriegsgefangenschaft zurück, inklusive Lot. Und die ganze Beute dieser Städte Sodom und Gomorra und so weiter. Und da fahren wir weiter nach der Pause. Wir sind stehen geblieben beim Kampf der Könige, 1. Mose 14. Abraham hat Lot befreit, aber auch all diese schlimmen Städte in der Jordan-Tiefebene unten beim Tod. Warum hat er sie befreit, gerettet, diese Städte? Alles nur wegen Lot. Ein Mann, der Gott kannte. Nach dem Krieg kommt Abraham nach Jerusalem. Ich lese 1. Mose 14, 17. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shave. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Nun kommt plötzlich diese eigenartige Person, Melchisedek, aus Salem, Jerusalem, auf den Plan. Ich habe erklärt auf dem Blatt, Salem ist ein anderer Name für Jerusalem. Kurzform, Salem heißt einfach Friede, Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Im Psalm 76, Vers 3 wird ausdrücklich Jerusalem, Salem bezeichnet. Die damalige Situation in Kanaan war so, und auch noch später, dass einzelne Könige in Städten herrschten. Städten über Städte, über eine einzelne Stadt und ihre Vororte. Also Melchisedek war gewissermaßen Stadtkönig von Jerusalem. Das Erstaunliche ist, ein kanaanitischer Stadtkönig, der Gott den Höchsten kennt. Und Abraham lässt sich von ihm segnen. Er hat das sofort realisiert. Melchisedek von Salem betet den gleichen Gott an wie ich. Das ist ganz erstaunlich. Da mitten in dieser heidnischen Welt, wir haben ja letztes Mal gesehen, Babylon, wie sich die Völker zerstreut haben und die Völker haben diesen Götzendienst von Babel mitgenommen und haben an allen ihren Orten auf der ganzen Erde religiöse Systeme entwickelt, die aus ihrer Gottferne herauskamen. Aber hier finden wir zur Zeit von Abraham plötzlich einen einzelnen Stadtkönig, der den Höchsten, den wahren Gott, verehrte. Und Abraham konnte das so erkennen. Als Parallele, Buch Hiob. Das Buch Hiob ist sogar wohl aus einer Zeit etwas früher als Abraham. Und da finden wir einen Hiob im Lande Edom, Lande Uz, ist in Edom, also Südjordanien, kennt den wahren Gott. Wir haben Elihu aus Buz, Saudi-Arabien, er kennt den wahren Gott. Und auch die anderen drei Freunde kommen aus verschiedenen Orten in diesem Umfeld und die kennen alle den wahren Gott. Also das war noch öfters so. Nun, im Neuen Testament wird Melchisedek wieder aufgenommen in Hebräerbrief, Kapitel 7. Und da wird gesagt, Melchisedek sei dem Sohne Gottes ähnlich gemacht. Hebräer 7, Vers 3. Ähnlich gemacht. Das will sagen, die Beschreibung von Melchisedek in 1. Mose 14, durch den Heiligen Geist inspiriert, ist solcher Art, dass diese Person dem Sohn Gottes ähnlich ist. Es wird nämlich dort erklärt, Hebräer 7. Von Melchisedek wird nichts gesagt über seine Geburt und nichts über seinen Tod. Von Abraham haben wir beides in der Bibel, von Melchisedek nicht. Wir haben keinen Stammbaum. Von Abraham haben wir einen ausführlichen Stammbaum, von Melchisedek nicht. Und keine Mutter und kein Vater wird erwähnt. Er taucht einfach plötzlich in der Heilsgeschichte auf und existiert. Und dann erklärt der Hebräerbrief, darin gleicht er dem Sohn Gottes. Ohne Anfang und ohne Ende. Das macht deutlich, also Hebräer 7, dass der Herr Jesus der ewige Sohn ist. Er ist als Mensch Sohn Gottes geworden. Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber er ist als Gott, Sohn Gottes schon von Ewigkeit her. Ohne Anfang, ohne Ende. Er ist nie Sohn Gottes geworden. Er ist der ewige Sohn. Und darauf weist Melchisedek hin. Der Hebräerbrief übersetzt dann, Melchisedek bedeutet auf Hebräisch, kananäischer Name, hebräischer Name, bedeutet König der Gerechtigkeit. Er ist König von Salem, also König des Friedens. Und damit weist er hin auf Jesus Christus, den letzten Herrscher von Jerusalem in der Zukunft. Denn Jesus Christus wird in der Zukunft wiederkommen und er wird die Weltherrschaft übernehmen von Jerusalem aus. Er wird herrschen in Gerechtigkeit und Frieden. Also Melchisedek weist auf ihn hin. König der Gerechtigkeit, König von Salem, König des Friedens. Schön ist, Abraham, der Vater des Volkes Israel, kommt aus einer schweren Schlacht und begegnet ihm, dem Friedenskönig. So wird Israel in der Zukunft durch schrecklichste Kämpfe hindurchgehen, in der großen Drangsalszeit, Matthäus 24. Am Schluss kommt die Begegnung mit dem Friedensfürsten. Und der Friedensfürst brachte Abraham Brot und Wein heraus zur Stärkung. Auch da ist die Parallele frappant, auch schon zum Abendmahl. Brot und Wein weisen hin auf das Erlösungswerk von Jesus Christus. Also nach der großen Völkerschlacht der König des Friedens in Salem. Hier haben wir den ersten König in der Bibel über Jerusalem. Jesus Christus wird der letzte König von Jerusalem sein. Und so kommen wir bereits zu Kapitel 15. Gott erscheint wieder dem Abraham. Und er sagt ihm, er solle verschiedene Tiere holen, die schlachten, die Tiere zerschneiden in immer zwei gleiche Stücke, die soll er am Boden ausbreiten, immer die entsprechenden Stücke gegenüber, sodass dazwischen eine Bundesstraße entsteht. Abraham kannte dieses Ritual, denn das war üblich im alten Orient, dass man Verträge auf diese Weise besiegelte. Zum Beispiel, ein König macht einen Vertrag mit einem Vasallen. Da hat man die Tiere so geschlachtet, am Boden hingelegt, man hat die Abmachungen, den Vertrag verlesen und darauf sind beide Parteien zwischen diesen Opferstücken hindurchgegangen. Damit sagten sie, wer sich von uns nicht an die Abmachungen hält, mit dem soll das geschehen, was mit den Tieren geschehen ist. Also, ein bekanntes Bundesschlussritual. Abraham macht das so, die Bundesstraße wird gebildet, es wird Abend, Abraham fällt in einen tiefen Schlaf, Vers 12. Und dann sieht Abraham, Vers 17, die Schechina, die geheimnisvolle Feuersäule Gottes. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Strom Frat. Wenn man den alten Orient kennt, sieht man, Ein bekanntes Bundesschlussritual. Genauso wie damals. Oder fast genau. Denn es gibt etwas Auffälliges. Abraham geht nicht zwischen diesen Stücken hindurch. Nur die Feuerflamme Gottes. Es ist ein einseitiges Bündnis. Und das überrascht. Abraham im tiefen Schlaf, ich habe das aufgeführt auf dem Blatt, Schlaf ist hier Tardema. Das gleiche Wort, das gebraucht wird für Adam in Kapitel 2, Vers 21, als er in Narkose gefallen war für die Operation mit Eva. Ihr wisst was ich meine. Auch Abraham gewissermaßen in tiefster Passivität, in tiefen Schlaf, Gott besiegelt, der Bund wird geschlossen. Jetzt muss ich noch erklären. Der Ausdruck, einen Bund schließen, auf Hebräisch heißt Karat Brit. Ein bisschen Hebräisch müssen wir lernen. Karat heißt aber wörtlich schneiden. Und das kommt immer wieder vor in der Bibel. Einen Bund schließen ist immer einen Bund schneiden. Eben wegen dieser Opfertiere, die man zerschnitt. Gott ging hindurch und er sagt damit, ich übernehme die hundertprozentige Verantwortung für dieses Bündnis. Es ist unabhängig davon, wie Abraham und seine Nachkommen sich verhalten. Es hängt alles an mir. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen, denn Gottes Feuersäule geht zwischen den Opferstücken hindurch. Gott sagt gewissermaßen, ich bin bereit, zum Opfer zu werden. Das sagt dieses Kapitel 15 aus. Inhalt des Bündnisses ist die Bestätigung der drei Verheißungen, die wir bis jetzt gefunden haben. In Kapitel 12, 2 und eines in Kapitel 13. Jetzt wird es besiegelt. Deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägypten bis an den großen Strom, den Strom Frat. Der Strom Ägyptens ist der Nil und der Euphrat auf der anderen Seite. Das ist das Land für die Nachkommenschaft Abrahams. Ein bisschen mehr als Israel heute, mitsamt allen besetzten Gebieten. Ja? Das darf man natürlich nicht den Ägyptern sagen und auch nicht Assad von Syrien, der wäre da natürlich sehr erbost, aber das ist die Bibel. Nun muss man natürlich sagen, ja, deine Nachkommenschaft, aber Abraham hat ja nicht nur einen Sohn, Isaak, von dem Israel abstammt, sondern da stammt auch Ismael ab und von dem viele arabische Stämme und so weiter. Er hat noch mehr Söhne gehabt. Also man könnte sagen, nehmen wir das mal noch nicht so tragisch, 1. Mose 15. Nun, wir werden noch mehr lernen, Schritt um Schritt. So ist es auch für Abraham gegangen. Aber wir kommen doch schon zu Seite 2. Nebenbei gesagt, in Daniel 9, Vers 26 wird vorausgesagt, dass der Messias zur Zeit des zweiten Tempels sterben würde. Und es heißt dort, der Messias wird ausgerottet werden oder weggetan werden. Das Wort im Hebräischen ist genau Karat, im Passivstamm, schneiden. Der Messias soll genau das angetan werden, was eigentlich mit diesem Bündnis von 1. Mose 15 ausgedrückt worden ist. Übrigens, Strom Ägyptens, das ist nicht elarisch. Nicht wahr? In der Bibel wird manchmal als Grenze genannt, denn der Bach Ägyptens und der, das ist Hebräisch, Nachal Mitzrayim, 4. Mose 34, das ist das Wadi El-Arisch, wo in der Nähe heute die Grenze zwischen Ägypten und Israel durchgeht. Das stimmt heute ziemlich mit dem überein. Aber hier ist es im Hebräischen Nahar Mitzrayim. Und das ist der Strom Ägyptens. Das ist der Nil. Man denkt, ein Sechstagekrieg, die ganze Sinai-Wüste wurde erobert, bis an den Suezkanal. Das hat schon seine Bedeutung in der ganzen Heilsgeschichte drin. Aber der wurde ja mehr als einmal wieder zurückgegeben. Wir wollen nicht vorgreifen. Bei diesem Bündnis hat Gott noch zu Abraham gesagt, blick hinauf von den Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann lesen wir 1. Mose 15, Vers 6, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Glauben vorkommt. Gott spricht, und der Mensch glaubt und Gott rechtfertigt ihn. Erklärt ihn als einen gerechten Menschen. Da haben wir die Grundlage der neutestamentlichen Rechtfertigungslehre im Römerbrief. Und das ist auch die Grundlage der Reformation. Wir sehen, wie die Geschichte Abrahams, wie die große heilsgeschichtliche Bögen zieht. Gott rechtfertigt den Menschen, erklärt ihn als gerecht aufgrund des Glaubens. Und darum wird Abraham dann in Römer 4, Vers 16 als der Vater aller Gläubigen bezeichnet. Dann kommt Kapitel 16. Abraham spricht mit seiner Frau und sie hat plötzlich eine Idee. Abraham, ich habe eine Idee. Oh, du hast eine Idee. Und dann sagt sie ihm, weißt du, jetzt warten wir schon so lange auf Nachkommenschaft. Wir sind schon so alt. Vielleicht ist das einfach ein bisschen anders gemeint, wie Gott das gesagt hat. Du hast doch noch eine, wir haben doch noch eine Magd, eine Ägypterin, Hagar. Du könntest sie ja heiraten und dann würde ihr Kind mir zugerechnet werden. Vielleicht will Gott seine Verheißung so erfüllen. Ich glaube, wir kennen das. Man hat Probleme mit einer Bibelstelle und dann sagt man, ja, vielleicht ist das alles ein bisschen anders gemeint, oder? Das ist schon ganz alt. Das geht zurück bis auf die Familie Abrahams. Nun, wir müssen das aber aus der Zeitgeschichte heraus verstehen. Zum Beispiel in den Hammurabi-Gesetzen, 18. Jahrhundert, die hat man ja gefunden. Da wird als orientalisches Gesetz gesagt, und auch in den Nutzi-Texten findet man das, 15. Jahrhundert, also aus diesem Umfeld. Bei Unfruchtbarkeit der Frau konnte ihr mit ihrer Einwilligung eine Sklavin als Nebenfrau zur Seite gestellt werden. Und das Kind wurde dann der Hauptfrau zugerechnet. Das war also ein Gesetz der damaligen Zeit. Und Sarah hatte eine Idee. Vielleicht ist das alles ein bisschen anders gemeint. Wir haben immer gemeint, das Kind müsste dann wirklich so kommen von uns zwei. Und Abraham hört auf seine Frau, er heiratet Hagar. Übrigens, wenn es heißt hier im Text, Vers 3, wird deutlich, Sarah gibt sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Also er hat sie geheiratet. Ich habe das auf dem Blatt vermerkt, in den Hammurabi-Texten wird klar gesagt, eine Frau ohne Ehevertrag war keine Ehefrau. Er hat sie geheiratet. Und dann wird sie schwanger und das Kind ist Ismael. Von Ismael stammen die Ismailiter ab, das sind viele Stämme aus Saudi-Arabien. Übrigens Mohammed wusste, dass er ein Ismailite war. Also der Islam ist letztlich aus dieser Linie herausgekommen. Mit seinem Schwert und seiner Gefahr für die ganze Welt. Also wir sehen, diese ganze Verknüpfung, das hat über 4000 Jahre Konsequenzen gehabt, dass Sarah und Abraham gedacht haben, wahrscheinlich muss man Gottes Wort ein bisschen anders verstehen, als wie wir das bisher getan haben. Und noch was, woher hatte eigentlich der Iraki Abraham eine ägyptische Magd? Nun, wir erinnern uns, er hat doch mal einen Abstecher gemacht nach Ägypten, Aber das war nicht so ganz richtig, das haben wir auch gesehen. Das war noch ein Mitbringsel aus Ägypten. Auch da ist doch unglaublich, diese Verkettungen. Wir sehen, eine einzelne Tat steht nicht isoliert da. Abraham ist nicht geblieben, wo er bleiben sollte. Er ging nach Ägypten. Und da hat er gelogen, seine Frau. Dann haben sie viel Besitz bekommen. Das hat Streit gegeben in der Familie. Und sie haben eine Magd mitgenommen. Und das hat die ganze Sache gegeben mit Hagar und Ismael. Und das Ganze hat diese Bedrohung gegeben bis heute. Und wir müssen denken, die Ismaeliter, die sind von Bedeutung für die Weltgeschichte, denn als Mohammed den Islam gegründet hatte, gingen diese ismaelitischen Stämme in den ganzen Nahen Osten und haben diese einheimischen Völker erobert, ihnen den Islam aufgedrängt und sie haben sich mit diesen ansässigen Völkern vermischt, sodass gewissermaßen islamisches Blut in die ganze arabische Welt gekommen ist. Ismaelitisches Blut. Wir staunen über diese Konsequenzen. Beständige Feindschaft ist daraus entstanden. Nun, ich lese die Schlussverse von Kapitel 16. Vers 15. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Fällt uns etwas auf? Als Ismael auf die Welt kam, war Abraham 86. Und dann kommt Kapitel 17. Abraham ist plötzlich 99 Jahre alt. 13 Jahre sind vergangen. Und die Bibel sagt uns nichts mehr, dass Gott mit Abraham gesprochen hätte. Es scheint, dass eine Zeit des Schweigens gekommen ist. Nach diesem Abweichen, Gott spricht 13 Jahre nicht mehr. Und das kann auch so sein in unserem Leben, dass wir abweichen und irgendwie den Eindruck haben, Gott spricht nicht mehr persönlich zu mir. Das ist dramatisch. Aber nach 13 Jahren erscheint Gott wieder. Und was sagt er ihm? Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich habe keinen Trick nötig. Ich bin allmächtig. Ich kann machen, dass du ein Kind, dass du und Sarah ein Kind bekommen. Du brauchst nicht den Umweg mit Hagar zu machen. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann sagt er: Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Also lebe in Gemeinschaft mit mir. Das heißt, vor Gottes Angesicht leben. Wirklich im Alltag bewusst sein, ich stehe vor Gott. Das ist schon dramatisch. Und dann sagt Gott, ich will jetzt ein Bündnis schließen. Vers 2. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Jetzt macht Gott wieder einen Bund. Und zwar kommt jetzt der Beschneidungsbund. Alle in der Familie von Abraham sollen beschnitten werden. Das soll das Zeichen sein dieses Bündnisses. Nun, das ist ein ganz anderes Bündnis als in Kapitel 15. Ein anderes Ritual. Und dieses Ritual kennen wir aus den hethitischen Verträgen. Die alten Hethiter, die haben solche Verträge geschlossen, genau in dem Aufbau wie 1. Mose 17. Und dabei ist noch Folgendes. Das hethitische Volk ist in der Geschichte ab dem 13. Jahrhundert vor Christus untergegangen. Und die Bibelkritiker wollen uns sagen, dass dieses Kapitel sei in der Zeit nach dem babylonischen Exil entstanden. Das sei eine Priesterschrift, nicht wahr? Die fünf Bücher Mose werden in Quellen aufgeteilt. Priesterschrift, Genesis P-Stück sei das. Und das stammt aus nach dem babylonischen Exil, also 5. bis 4. Jahrhundert. Damals gab es die hethitischen Verträge schon lange, lange nicht mehr. Fast 1000 Jahre nicht mehr. Wer wusste noch, wie die Hethiter Verträge gemacht haben? Und hier haben wir genau diese Struktur. Ich habe auf dem Blatt verwiesen auf die Doktorarbeit von Samuel Kühling zur Datierung der Genesis P-Stücke. Dann in Sonderheit Genesis 17. In seiner Doktorarbeit hatte das sehr gründlich herausgearbeitet, dass wir hier den Aufbau haben der hethitischen Verträge. Und zwar ist das Schema, zuerst gibt es ein Vorwort, die Präambel, Kapitel 17, Vers 1. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Dann kommt die Grundsatzerklärung, wo der Bündnispartner zu Loyalität und Treue aufgerufen wird. Das ist Vers 2 und 3. Und dann kommen die Bundesverpflichtungen der Oberpartei. Hier haben wir Gottes Bundesverpflichtungen und die beginnen in den Versen 4 bis 8 immer wieder mit Ich, 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 Ich. Alle Versprechungen Gottes werden so aufgefügt bis Vers 8. Und dann kommen Abrahams Bundesverpflichtungen. Da wird mit betontem Und Du begonnen, Verse 9 bis 14. Und dann kommt Gottes Bundessegen. Und so ist das auch bei den hethitischen Verträgen. Am Schluss kommen dann die Segensverkündigungen. Oder Fluchverkündigungen. Nun, da haben wir eine Pointe. In diesen Abmachungen sagt Gott plötzlich in Vers 19. Und Gott sprach: Fürwahr, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm errichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommenschaft nach ihm. Und um Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebären wird, um diese bestimmte Zeit im folgenden Jahre. Das ist die Pointe. Bis jetzt in all diesen Verheißungen hat Gott immer gesprochen, dir und deine Nachkommenschaft. Aber es wurde nie erklärt, wer ist die Nachkommenschaft. Und jetzt kommt die Pointe im Beschneidungsbund, nicht mit Ismael, sondern mit Isaak. Und zwar durch Sarah. Jetzt ist es eindeutig klar, wem diese Landverheißungen und so weiter gelten. Gott vergisst Ismael nicht. Er liebt die arabischen Stämme und hat Segen für sie bereit. Aber die Bundesverheißungen gelten Isaak und seinen Nachkommen. Und es ist ein ewiger Bund, Vers 19. Also nicht nur für ein paar Jahre oder ein paar Jahrhunderte, ewig. Er gilt noch heute. Ja? Nun, die Beschneidung, was soll das eigentlich bedeuten? Die Beschneidung, da wird beim männlichen Zeugungsorgan Fleisch, Haut abgeschnitten, es blutet. Und das sollte Abraham etwas deutlich machen und seine Nachkommenschaft. Ich bin ein Sünder und ich kann immer nur Sünder zeugen. Es gibt nie einen Nachkommen, der plötzlich sündlos auf die Welt kommt. Und darum das Zeichen der Beschneidung ist gewissermaßen ein Symbol des Gerichtes Gottes über die sündige Natur des Menschen. In Kapitel 16 haben wir gesehen, wie Abraham mit seinen Tricks nach seiner sündigen Natur gelebt hat. Und jetzt macht Gott ein Bündnis und sagt, jeder in deiner Familie soll beschnitten werden. Jedem soll mit diesem Symbol bewusst gemacht werden, ich habe ein böses Herz. Und ich bin immer in der Gefahr, von Gottes Wort abzuweichen. Über meine verdorbene Natur braucht es Gottes Gericht. Und im Neuen Testament finden wir dann dieses Gericht. Der Herr Jesus ist als Stellvertreter ans Kreuz gegangen. Nicht nur für das, was wir getan haben, sondern auch, weil wir in unserem Herzen, in unserer Natur sündig sind. Das ist die tiefe Bedeutung der Beschneidung. Und hier beim Beschneidungsbund kündigt Gott an, Vers 14, dass wer sich da nicht dran hält, den wird Gott richten. Jetzt ist es hier plötzlich mit Verantwortung verbunden. Also wir sehen in dem ganzen Bündnispaket mit Abraham, gibt es einen Teil, ein Teilbündnis, wo auch die persönliche Verantwortung des Einzelnen eine Rolle spielt. Das bedeutet, nicht jeder Jude kann sagen, ich bin ein Jude, ich stamme von Abraham ab, darum ist mir der Segen sicher. So einfach geht es nicht. Der Nachkommenschaft als solches ist der Segen verheißen. Aber wenn der Einzelne nicht selber Gottes Wort gehorcht und umkehrt und Buße tut über seine Sünde, dann kommt er nicht unter den Segen. Also man kriegt den Segen nicht pauschal, einfach weil man Jude ist. Und das wird ausgedrückt mit dem zweiseitigen Beschneidungsbund im Stil der hethitischen Verträge. Ja, darum hat ja auch Johannes der Täufer, hat doch gesagt den Pharisäern, ihr müsst jetzt ja nicht sagen, wir sind Abrahams Söhne. Gott kann aus diesen Steinen Söhne erwecken. Ihr müsst umkehren, sonst kommt ihr nicht unter Abrahams Segen. Das wollt ihr sagen. Übrigens, Söhne heißt auf Hebräisch Banim und Steine heißt Abanim. Also, ihr müsst nicht sagen, wir sind die Banim von Abraham. Wenn Gott will, kann er aus den Abanim für Abraham Söhne machen. Da braucht er euch gar nicht. Und später, wo Jünger des Herrn schrien haben, Lukas 19, der Herr, dass der Herr Jesus, der Messias, der König ist, da haben sich die Pharisäer geärgert. Und dann hat der Herr gesagt, wenn die schweigen, dann werden die Steine schreien. Also wenn die wahren Banim Abrahams schweigen, dann werden die Abanim schreien. Und das haben wir heute Morgen, hoffe ich, ein bisschen gesehen, wie in der biblischen Archäologie, weil so viele Banim schweigen, die Abanim Zeugnis ablegen und schreien. Ja, in der Archäologie schreien die Steine und bestätigen uns die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der Bibel. So, das als kleiner Exkurs. Noch 8 Minuten. Bis zur nächsten Pause. Wir kommen zu Kapitel 18. Da bekommt Abraham Besuch von 3 Fremden. Sie sehen aus wie Menschen. Abraham lädt sie ein, orientalische Gastfreundschaft. Aber es ist mehr als das. Und es wird deutlich, erst in der Folge, dass einer dieser Männer Jahwe selbst ist, der Herr in Menschengestalt. Immer wieder haben wir im Alten Testament Gottes Erscheinungen in Form eines Menschen. Und im Neuen Testament wird Gott dann wirklich ein Mensch, um eben zum Opfer zu werden, wegen der Verpflichtung Abraham gegenüber, 1. Mose 15. Die 2 anderen sind Engel. Und diese 3 Fremden werden also von Abraham eingeladen. In Hebräer 13, Vers 1 wird dann erklärt, wir sollen gastfreundlich sein. Trachtet nach Gastfreundschaft, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Nun, das war genauso bei Abraham. Ohne zu wissen hat er Engel beherbergt. Er hätte denken können, das sind Asylanten. Und es waren keine Asylanten, es waren Engel. So nahe kann das sein. Übrigens, trachtet nach Gastfreundschaft, ist ein wichtiger Befehl im Neuen Testament. Er wird zwar von gewissen Leuten falsch verstanden. Ich hatte mal einen Freund, der hat sich immer wieder eingeladen, bei anderen. Er hat das ein bisschen anders verstanden wahrscheinlich, ja. Also, das ist aber etwas ganz Wichtiges. Gastfreundschaft, Gemeinschaft pflegen miteinander. Abraham ist ein Vorbild. Nun, in Vers 10 wird ihm angekündigt, dass jetzt der verheißene Erbe nächstes Jahr geboren werden soll. Und dann bleibt Gott noch etwas allein mit Abraham und er schließt seinen Freund Abraham in seine Pläne ein und spricht über die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Ich habe alle drei Stellen hier aufgefügt, 2. Chroniker 20, 7, Jesaja 42, 8, Jakobus 2, 23, wo Abraham Freund Gottes genannt wird. Gott erzählt, spricht nicht so mit Lot, aber mit Abraham. Abraham wird eingeschlossen in die Pläne Gottes. In Johannes 15, 15 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles gesagt habe. Also auch als neutestamentliche Gläubige dürfen wir Gottes Freunde werden. Und der Herr sagt, weil ihr tut, was ich euch gebiete. Also wenn wir auf Gottes Wort hören, wie Abraham das gelernt hat, dann werden wir Freunde Gottes und Gott will uns einweihen in seine Pläne. Nun könnte man sagen, ja, aber Abraham betrifft das gar nicht. Gott spricht über Sodom und Gomorra, das ist nicht, da wohnt ja Abraham nicht. Aber Gott schließt Freunde in seine Pläne ein und er will mit ihnen über Dinge sprechen, die sie auch nicht unbedingt direkt betreffen. Indirekt schon, denn Lot war ja dort. Und Abraham hatte immer noch ein Herz für Lot. Und dann sagt Abraham, ach Herr, wenn es 50 Gerechte gibt in Sodom, dann vernichte doch Sodom nicht. Und der Herr sagt, ja gut. Und sagt er, aber vielleicht gibt es 5 weniger. Wenn es 45 gibt, ja. Aber wenn es 40 sind, ja. Wenn es 30 sind, ja. Wenn es 20 sind, ja. Noch ein letztes Mal. Wenn es 10 Gerechte hat, verschone Sodom. Ja. Und dann geht der Herr weg. In Amos 3, Vers 7 heißt es, dass Gott nichts tut, es sei denn, dass er es zuerst seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Eben Gott will sein Volk, seine Knechte, diejenigen, die ihm dienen wollen, die will er einführen in den Ratschluss Gottes, den er uns in der Bibel geoffenbart hat. Hier sehen wir Abrahams Gebetskampf für Lot. Wir haben in Kapitel 14 gesehen, Abraham hat gekämpft mit dem Schwert für Lot. Und jetzt hat er gebetet für Lot. Epheser 6, dort wird uns erklärt, das Schwert des Geistes, das ist die Bibel. Mit der kann man kämpfen. Nun kann es einen Gläubigen geben wie Lot, der irgendwie in eine falsche Richtung geht. Denn manchmal muss man mit der Bibel kämpfen und überzeugen. Und manchmal muss man einfach beten. Aber Abraham hat beides getan. Aber er wusste, in welchem Fall musste er ausrücken und in welchem Fall musste er beten. Und da müssen wir auch Klarheit immer wieder bekommen. Was müssen wir jetzt tun? Mit dem Schwert kämpfen oder ist es vordringlich das Gebet? Jetzt kommen wir zu 1. Mose 19. Rettungsaktion für Lot. Die beiden Engel gehen nach Sodom. Der Herr geht nicht mit. Ganz auffällig. Und der Besuch kam bei Abraham um Mittag, als es ganz hell war. Die Engel gehen nach Sodom am Abend, als es dunkel wird. Das, symbolisch hat das schon etwas auszudrücken. Und sie finden Lot im Tor Sodoms. Also er übt dort sein Richteramt aus. Nun, Lot hat sich wahrscheinlich gedacht, er könne als Gläubiger in Sodom noch einen guten Einfluss haben. Aber es kam alles anders. Nun, kann man natürlich daraus nicht ableiten, dass, wenn wir die Idee haben, in unserer Stadt noch einen guten Einfluss zu haben, indem wir Einfluss nehmen auf Politik, dass das grundsätzlich falsch wäre. Denn wir sehen zum Beispiel Daniel, er stieg auf zu einem ganz hohen Ministerposten in Babylon. Josef, der zweite nach dem Pharao. Aber bei Lot ging alles schief. Warum? Weil er nicht dort war, wo Gott ihn haben wollte. Das ist der Punkt. Lot hätte ja nie ausziehen sollen aus Ur. Gott wollte ihn wahrscheinlich in Ur haben, in Chaldea. Dort hätte er auch ein Zeugnis sein können. Aber Lot ging einen langen Weg, das war nicht Gottes Weg. Und er ging schlussendlich bis nach Sodom, aber Gott wollte ihn nicht dort haben. Und wir können sagen, wenn wir dort sind, wo der Herr uns nicht haben will, dann können wir nicht mit seiner Bewahrung rechnen. Daniel wurde in Babylon bewahrt. Josef wurde in Ägypten bewahrt. Aber Lot ging seinen eigenen Weg und er blieb nicht bewahrt. Also wir sehen, wir können nicht einfach schwarz-weiß malen, sondern es ist die Frage, wo will der Herr mich haben? Und in welchem Posten will er mich haben? Lots Gastfreundschaft, er sieht diese Fremden und er lädt sie sofort ein zu sich. Die wollten nämlich auf dem Platz draußen übernachten. Aber das war ganz gefährlich. Und effektiv, die ganze Stadt macht sich auf. Sie gehen auf Lot los und sagen, gib uns diese Leute raus. Und wir sehen aus dem Text, die ganze Stadt wollte sich homosexuell an diesen Männern vergehen. Das war die moralische Situation von Sodom. Schrecklich. Es wird uns auch gesprochen, Jesaja 3, Vers 9, über Sodoms Schamlosigkeit. Es heißt dort, in Sodom hat man offen über alle sexuellen Sünden gesprochen. Also dieses offene Sprechen darüber wird dort ganz klar verurteilt. Das war typisch für Sodom. Wir merken die Parallelen zu heute, zu unserer Kultur. Jeremia 23, Vers 14 spricht über Ehebruch in Sodom. Und Judas 7 spricht über Sodomie. Das ist das Abscheulichste, was es gibt. In Judas 7 heißt es nämlich von den Sodomiten, dass sie anderem Fleisch nachgingen. Und das griechische Wort anderes ist hier allos, von anderer Art. Also das hat mit dem Tierreich zu tun. Das ist so widerlich. Aber all diese Dinge waren in Sodom da. Und man hat offen, schamlos darüber gesprochen. Und darum das Gericht über Sodom. Aber es ist eigenartig, Lot verhandelt dann mit diesen abscheulichen Leuten der Stadt. Und er sagt, nein, tut ihnen nichts an, wir können das anders lösen. Ich gebe euch meine Töchter raus, da wollen sie nicht darauf eingehen. Und er sagt, er nennt sie in Vers 7 Brüder. Das ist schon komisch. Lot nennt diese abscheulichen Kanaaniter Brüder. Er ist ja gar nicht verwandt mit ihnen. Trotzdem, er macht Beziehung. Aber sie sagen ihm, dieser Fremde will zu uns kommen und will den Richter spielen. Lot war nie akzeptiert in Sodom. Auch wenn er aufgestiegen ist. Aber sie haben ihn immer als Fremden angesehen. Also eigenartig, er will quasi so die Beziehung schaffen, aber er war nie akzeptiert in Sodom. Gut, wir machen jetzt Pause. Bis 20 Uhr.